Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
So, ist das erste Mal, dass ich meinen Podcast live singe. Und zwar für den Gast, der gestern seinen 41. Geburtstag gefeiert hat. Lieber Toto, das ist für dich. Happy Birthday to you. Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose und eine Bratwurst dazu. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich jetzt eine kleine Überrumpelung. Das hast du nicht angekündigt.
Nee,
und
ist
mutig,
auch just eingefallen.
Aber vielen, vielen Dank. Dankeschön, hast du gestern schon angerufen. Und ja, danke.
Sehr gerne. Und für alle, die ihn jetzt noch nicht erkannt haben, warum auch immer, Thorsten Hein sitzt bei mir von der Hein-Holz-Manufaktur. Und wie ich ihn früher immer auf anderen Veranstaltungen als Moderatorin was angekündigt habe, als Biobauern. Inzwischen ist das ein lustiger Witz zwischen uns beiden, weil er das nämlich gar nicht ist. Er hat nur seine Werkstatt auf einem Biobauernhof, aber er hat eigentlich mit dem Bauerndasein gar nichts zu tun. Toto, es tut mir leid im Nachgang, dass ich es ein paar Mal, aber du hast es immer ganz nett, hast du es so angenommen auch einfach.
Ne? Ja, du, ich meine, es ist wunderschön hier, das weißt du.
Ja.
Und genau, ich darf auf diesem wunderschönen Bauernhof arbeiten, einen ganz tollen Vermieter und genau, aber ich habe vorhin auch ein paar Leute hier gehabt, die sich hier kurz eingemietet haben, Schreinerkollegen, die haben auch gefragt, ja, und ist das hier dein Bauernhof und was beackerst du? Nee, gar nichts.
Liegt schon nahe. Ne,
ja, klar, wenn man auf so einem Hof ist, aber das ist, genau. Ja, ist irgendwie ganz witzig, wie sich das in deinem Hirn eingebrannt hatte.
Ja.
Und ja, da kriegt man das auch schwer wieder raus.
Ja, aber ich habe es inzwischen, habe ich es raus, aber ich finde trotzdem die Anekdote immer wieder ganz gut. Jetzt bist du ja schon das zweite bei mir hier mal im Podcast, das erste Mal in Staffel 1, Folge 20, wir haben eben nochmal kurz nachgeguckt und es ist ein Jahr vergangen. Mhm. Bei dir bestimmt ganz viel passiert. Trotzdem können wir nochmal rausholen, nach Fest kommt ab, woher kennst du diesen Spruch?
Nach Fest kommt ab, den kenne ich vor allen Dingen von zu Hause. Mein Papa war auch Handwerker und ich war halt immer so ein bisschen so der, also meine Mutter hat eine, die verbreitet sie heute noch, diese Lüge. Ich behaupte, das ist eine Lüge, dass ich eine geschlossene Cola-Dose als Sechsjähriger mit einer Hand zerquetscht hätte und die wäre aufgeplatzt. Ich habe es nie ausprobiert, aber ich glaube, ich schaffe es heute nicht. Und ich habe schon Kraft in den Händen. Aber mein Vater war schon jemand, der bei mir, wir sind drei Jungs, immer wieder gesagt hat, ey, Thorsten, ne, nach Fest kommt ab und dann ist es kaputt. So, ne? Und das war, ja, bei ihm kam es sicherlich aus dem Handwerk. Für mich als Kind war es erstmal nicht ganz greifbar, aber er sollte oft recht behalten. Und daher kenne ich den Spruch.
Okay, die meisten haben ja irgendwie eine Anekdote von der Ausbildungszeit, dass es bei dir so früh dann auch schon gesetzt wurde, ist natürlich auch nochmal
schnell gebrandmarkt worden, ja.
Ja, total. Und hast du in deinem Berufsleben einmal die Situation, dass etwas zu fest war und was ist dann passiert?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da gibt es viele Situationen, aber da möchte ich ganz gerne so meine erste Selbstständigkeit so ein bisschen mit reinnehmen. Ich werde oft gefragt, ja, hör mal, du warst doch schon mal selbstständig und ich würde das so sagen, dass ich früher selbstständig war, heute bin ich Unternehmer, würde ich behaupten. Und ich war in meiner ersten Selbstständigkeit, war ich eigentlich Künstler. Warum? Weil ich, glaube ich, wie sehr viele da draußen ein ziemlich passabler, guter Handwerker war, aber ich war eine komplette Null als Kaufmann in der Kalkulation und generell mit den ganzen Zahlen und der ganze bürokratische Kram, ne, Angebotserstellung, Rechnung, nachkalkulieren, das konnte ich alles nicht, kannte ich auch nicht, aber auch das Thema, wie verkaufe ich und so. Und dann habe ich durch Zufall, hat ein sehr guter Freund, Grüße gehen raus an Marc, wir nennen uns eher Brüder von einer anderen Mutter, genau, und der hat mich damals in den Vertrieb reingeholt und man rutscht da ja so rein, das lernt man nicht. Und da hat's ganz, ganz schnell, hat's geklingelt in meinem Kopf und dann dachte ich so, okay, krass, also wenn ich das angewandt hätte damals, dann wäre ich heute nicht hier, weil dann wäre das eine deutlich konstantere Nummer gewesen und nicht so ein Auf und Ab. Und genau, und das war halt so das Ding, wo ich glaube, dass in meinem Kopf war, habe ich die Schraube viel zu fest angezogen, dass ich einfach mehr arbeiten muss und dass ich halt so, wie ich es mache, das alles richtig mache. Und ich habe gar nicht hinterfragt, ob hier irgendwas falsch läuft. Und ich glaube, dass es da ganz dringend notwendig war, Jetzt kann man überlegen, ob die Schraube gelöst wurde oder ob die einfach zu fest angezogen wurde und dadurch komplett los war. Und ich glaube, das war eher das Ding, dass der Marc einfach festgestellt hat, okay, der fährt voll auf Anschlag und ich glaube, so richtig gut über die Runden kommt er nicht. Ich machte mal ein Jobangebot hier, ne? Und er war damals in der leitenden Position und dann bin ich da rein und da war ich insgesamt jetzt 5 Jahre im Vertrieb bis hin zur Vertriebsleitung und habe dann irgendwann gesagt, okay, all das, was ich habe, kann ich jetzt sehr gezielt einsetzen. Vertrieb, Zahlen, Marketing, aber auch Gesprächsführung und sowas, auch Führung, Verantwortung übernehmen. Und jetzt weiß ich, wie weit ich die Schraube anziehen kann, um es rund abzuschließen. Und das
hat es auch etwas mit dem Alter zu tun, dass du da natürlich Reife gewonnen hast, vielleicht auch ein bisschen Ruhe, den Weitblick nochmal schärfen konntest?
Ja, du hast ja gerade mein Alter schon angesprochen. Vielen Dank nochmal. Bestimmt. Also ich höre, wir beide hören ja gerne Podcast und das kriege ich immer wieder mit bei älteren Menschen, was für eine Gelassenheit die haben. Ne? Und ich glaube schon, dass du, dass mit meinen 41 Jahren habe ich schon sehr viel beruflich erlebt. Ich glaube, ich sage ganz gerne, dass ich so viel wie ein 50-Jähriger schon erlebt habe, weil ich einfach immer viel gearbeitet habe und ich glaube schon, dass da auf jeden Fall eine gewisse Gelassenheit reinkommt, auch durch Erfahrungen, die man gemacht hat, durch Fehler, die man macht. Wie geht man damit um? Wie analysiert man das Ganze? Und dadurch wird man auf jeden Fall gelassener und routinierter. Und und heute ist es halt so, dass ich halt jeden Tag weiß, ich muss weitermachen. Es gibt überall Verbesserungspotenzial. Und ich glaube, wenn du das Mindset hast und dich da auch reinarbeitest halt, dann hast du einfach total gute Chancen, dass du da viel entspannter reingehst und das Alter spielt da sicherlich positiv mit rein, ja.
Machst du einmal konkret, welche Erfahrung würdest du heute so nicht mehr machen, die du damals, oder welche Sache würdest du heute nicht mehr machen, die du, wo du heute drauf guckst und sagst, wie konnte ich nur, warum?
Auf jeden Fall eine Branchensoftware. Ich habe es damals mit Excel und Word gemacht und mein Laptop hat fast fliegen gelernt, weil ich gar keine Ahnung von diesen ganzen Dingern hatte. Also das heißt einfach, sicherlich 2008 habe ich mich damals selbstständig gemacht, noch ein bisschen eine andere Nummer, aber Digitalisierung, das A und O, das ist das Allerwichtigste, damit ich dann einfach im Blick habe, welche Kunden habe ich überhaupt, welche Projekte laufen und so weiter. Das ist das Allerwichtigste und halt auch nicht von Tag zu Tag schauen, sondern wirklich auch mal aktiv sein Unternehmerdasein, sein Selbstständigendasein gestalten und sich ganz klar mal vor Augen halten, was will ich überhaupt, wo möchte ich hin und welche Kunden, welche Aufträge, welche Arbeit möchte ich ausführen. Also das heißt, dass man da eine klare Zielsetzung hat, weil ohne Zielsetzung im Handwerk, ja, man kann irgendwie gut über die Runden kommen, aber ich glaube, kein Handwerker da draußen möchte sich lenken lassen vom Markt, sondern möchte selber gestalten, was man macht. Und wir haben zum Beispiel heute eine klare Positionierung. Und das funktioniert halt nur, wenn man seine Ziele kennt, wenn man das Warum dahinter für sich beantwortet hat. Warum mache ich mich selbstständig? Und ich glaube, dieses Warum, das muss ganz klar beantwortet werden. Und wenn man das hat, dann kann man starten, finde ich.
Du glaubst gar nicht, wie viele Handwerkende ich über meine Workshops, Speakings, was auch immer kennengelernt habe, die in dieser deiner ersten Selbstständigkeit noch immer hängen, 20, 30 Jahre das machen und ins Unternehmerdasein nie gekommen sind und die sich auch selbst im Weg stehen. Also die dann bei mir auch sitzen und sagen, ich verstehe das, was du uns sagst und so weiter, aber diese Transformation, diesen Schritt dorthin, ich kann oder will den nicht gehen.
So, ja, ne? Kann ich bestätigen. Und ich war ja bei der HeroCon, war ich auf einem KI-Workshop von dir, den ich sehr inspirierend und sehr gut fand. Danke. Und da war ein jüngerer Unternehmer dabei, der den Laden seines Vaters übernommen hat oder gerade mit dabei ist, reinzukommen. Und ich fand das ganz spannend, was er so erzählt hat, was Personal betrifft. Es ging ja bei dir so ein bisschen darum, wie man eine gute Stellenanzeige schaltet und wie man ChatGPT damit füttert oder auch andere KI-Plattformen. Und da habe ich tatsächlich ganz viel rausgehört, dass da sehr viel sein Vater spricht und sehr viel die Struktur und die diese Brille, ne, die hat die Brille seines Vaters auf. Und ich würde jedem empfehlen, also wenn ihr im väterlichen Betrieb oder elterlichen Betrieb reingeht, ihr müsst irgendwo was anderes hin für 3, 4, 5 Jahre, weil sonst geht das Ganze komplett so weiter. Und ich sage immer ganz gerne, dass wir so die Generation sind, die ja, ich sag mal, ganz, ganz viel aufbrechen. Ich glaube, das hat so ein bisschen, also vom Elternhaus, ne? Ich glaube, das hat ganz viel mit der Digitalisierung zu tun, die Möglichkeiten, ne, Podcasts und so weiter. Ich glaube, die Bereitschaft von Therapien ist größer, aber auch die Nachkriegsgeneration spielt, glaube ich, auch eine große Rolle. Und so ein bisschen vergleiche ich das damit, ne? Wenn du halt immer bei Mama und Papa wohnen wirst, dann wirst du dich halt nicht ganz so viel weiterentwickeln. Und wenn du immer in dem elterlichen Betrieb bist, dann wirst du sicherlich ein bisschen was anders machen, aber diese marginalen Veränderungen, die sind in der heutigen Situation, wo der Markt sich stark verändert und wo ganz, ganz viel Arbeit erforderlich ist Richtung Digitalisierung, Prozesse, Arbeitgebermarke. Wenn all diese Dinge vergessen werden, dann wird es einfach schwer auf dem Markt und deswegen hätte ich am liebsten reingeschrien gesagt, hätte am liebsten gesagt, Junge, geh nochmal woanders hin, schau nochmal woanders, was da geht und komm dann zurück.
So, ich erinnere mich an diesen jungen Mann auch sehr gut und der war ja auch fast beratungsresistent. Ne? Also bei den
alle ich hoffe, anderen, er hört den Podcast hier nicht.
Ja, ist okay. Also das darf er gerne dann auch jetzt mitnehmen mit schau doch mal drauf. Und was du eben gesagt hast, diese Bildsprache mit die Brille des Vaters. Also wer einen Betrieb von Papa oder Mama übernimmt oder von den Eltern, bitte geht vorher einmal über den Optiker und holt euch eine eigene Brille. Ja. Ne? Brillen sind immer nur für eine Nase gemacht. Bitte nimm nicht die Brille von Papa oder Mama. Das ist ein sehr schönes Bild,
was du ich finde, hat. Dass die junge Generation, ne, ich merke das ja, ich bilde ja auch aus und das ist halt total faszinierend, mit was für ein, also ich merke, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin alt, obwohl ich mich nicht so fühle, aber man merkt einfach, wenn da ein Mensch ist, der die Hälfte deines Alters hat und pfiffig ist, wie die denken einfach, ne? Und das ist ja die mega Chance, die wir haben. Und das ist ja auch ganz, ganz viel zeitgemäß und zeitgerecht. Und ich glaube, diese Kreativität, diese Chance, die nimmt man den einfach im elterlichen Betrieb, weil dann doch irgendwie das letzte Wort von denen dann gefallen wird und oder gefällt wird. Und es heißt oftmals dann, ja, aber wir haben es immer schon so gemacht, ist noch immer J gegangen. Mhm. Und das ist schwierig, ne? Also man muss da heute ein bisschen neu denken, denke ich. Und aber ich glaube, das Problem, das haben wir auch schon vor 30, 40, 50 Jahren gehabt, immer dann, wenn du den elterlichen Betrieb übernimmst und damit reinwächst als Jugendlicher schon, dann wirst du ganz, 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 ganz viel so machen, wie es schon war und wirst diesen Blick für das, was notwendig ist, gar nicht haben.
Jetzt schweifen wir ein bisschen ab vom Thema, aber da würde ich gerne auch noch ergänzen wollen, weil auch häufig die Konfrontation zu sagen, Papa, das ist gut, so wie du es damals gemacht hast. Ich würde es gerne auf einem anderen Weg probieren, gemieden wird.
Ja.
Also da braucht man wirklich Begleitung, jemand, der dazwischen sitzt, der da vermittelt und macht und tut. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum viele Nachfolgen scheitern. Weil wenn es denn mal dann zu einer offenen Kommunikation kommt, dann knallt's, weil es viel zu spät kommuniziert wird. Und dann ist doof. Ich kenne aber auch genügend Betriebe, wo es im elterlichen also Betrieb mit Übergabe auch funktioniert. Also da klar, gibt es auch Frage. Ganz, ganz tolle Beispiele draußen. Jetzt hast du gerade den einen aus meinem Workshop von der HeroCon genannt und da bin ich bei dir. Da habe ich auch jetzt so, hier schallen alle Alarmglocken, ne, so. Und da könnte man sehr gut unterstützen, aber du musst es eben auch wollen, ja.
Aber es ist ja spannend, dass du das auch so gesehen hast.
Total, wir haben uns auch gar nicht darüber unterhalten, ja. Nee, also dadurch, dass ich ja so viele Menschen durch meine Workshops sehe, so viele Betriebe, kann man, also ich muss mich manchmal ein bisschen bremsen auch, die nicht direkt in Muster einzusortieren. Mhm. Aber ich habe so viele Betriebe sprechen. Ich kann am dritten Satz, kann ich ungefähr sagen, da geht bei dir die Reise hin. Was natürlich die ein oder andere Beratung auch in solchen Workshops schneller macht. Mhm. Ne? Also ich bin viel individueller, schneller drin, weil ich von dir zum Beispiel auch was wusste und sowas. Und dann profitiert natürlich der Einzelne auch davon. Ja, trotzdem ist es manchmal nicht so gut, die Schubladen dann da so schnell aufzuziehen.
Ja, aber ich glaube, davon können wir uns alle nicht freimachen, ne? Dass man das einfach hat. Ne? Und
ja, das stimmt. So, bevor wir jetzt über ein ganz anderes Thema sprechen, wir möchten ja heute einmal nochmal ergänzen zu dem, wie in Folge 20 aus der ersten Staffel, da haben wir über Nachwuchsgewinnung im Handwerk gesprochen. Es ist ein Jahr vergangen, du hast inzwischen sogar eine Person mehr beschäftigt und nach wie vor, du hast auf die HeroCon auch drüber gesprochen, dass du ja sehr viele Bewerbungszuläufe vor allem von Frauen hattest. Wir möchten heute darüber sprechen, okay, wie funktioniert das, ein Azubi-Magnet zu sein, also nicht nur zu gewinnen, sondern wirklich ein Magnet zu sein und davon zu profitieren, dass irgendwas richtig läuft. Hol doch gerade alle Hörer und Hörerinnen nochmal ab, wie viele Bewerbungen hast du bekommen für die Stelle, die jetzt hier im 2026 im August startet?
Also erstmal vorab, absolutes Lieblingsthema wirklich. Und da habe ich mich auch drauf beworben bei der HeroCon, habe da auch die Bühne bekommen. Nachwuchs im Handwerk. Deshalb, da möchte ich ganz kurz so vorab was sagen, so wichtig wie noch nie gefühlt, weil wir einfach mit den Boomern, die jetzt bald in Rente gehen, wird uns ganz, ganz viel Fachkräfte werden uns da fehlen. Und genau deswegen ist, glaube ich, der richtige oder ist es definitiv der richtige Weg, dass wir auf Nachwuchs setzen und die nicht nur ausbilden, sondern auch behalten. 2026, das war richtig wild und wir haben, ich weiß es gerade nicht ganz genau, wir sind also bei mindestens 75, 80 Bewerbungen. Krass. Und wir haben, also wir kriegen weiterhin, letzte Woche habe ich nochmal 2, 3 Anrufe bekommen, die jetzt mal mit reingezählt. Und das ist halt schon postalisch, kam sehr viel rein, aber halt vor allen Dingen per Mail, klar. Sehr, sehr, sehr viele über Social Media. Und ja, wir haben eine Quote von 95% Frauen. Mhm. Das ist echt verrückt. Und ich kann mich daran erinnern, ich glaube, wir beide haben telefoniert, haben wir, glaube ich. Und das Thema Arbeitgebermarke, das habe ich wegen dir irgendwie mal so hervorgerufen, habe mal recherchiert, was ist das denn überhaupt? Und krass, das hat jeder... Genau, es hat jeder und wie sichtbar ist diese Arbeitgebermarke? Und ich glaube, dass mir das ganz, ganz gut gelingt, die sichtbar zu machen. Und warum haben wir so viele Frauen? Das war eine Sache, da hast du gesagt, pass auf, mach dir da mal Gedanken drüber, weil die Frage kommt irgendwann. Einen Tag später war ein Podcast und sie kam. Und
so viel Frage, zum Thema Schubladen, weißt du?
Ja, ja, genau. Aber ich habe die Frage auch vorher schon beantwortet gehabt und ja, es ist relativ einfach. Ne? Ich habe mit Phyllis eine Azubine gehabt, die hier vor der Tür stand und gesagt hat, ey, pass mal auf, ich will meine Stelle wechseln, ich bin unterfordert und ich habe keinen Bock hier irgendwie den ganzen Tag in der Werkstatt sauber zu machen. Dann haben wir es ganz schnell gemacht. Ich habe gesagt, pass auf, komm morgen noch mal rum. Wir gucken uns das an. Nach 3 Stunden stand fest, ich muss sie einstellen. Habe ich gemacht. Und die kommt jetzt ins dritte Lehrjahr. Die macht einen fantastischen Job und passt einfach super ins Team auch rein und denkt mit und ist mutig auch in Entscheidungen und in ihrer Kreativität, dass sie das auch versucht auszuleben. Und das ist ganz wichtig. Und ich habe mit ihr gesprochen und habe gesagt, pass auf, du hast uns ja über Social Media gesehen. Hast du grundsätzlich ein Problem damit, wenn wir dich ja auch mit ablichten und so? Und sie war da direkt voll offen. Und wir sind ein bisschen so die Rampensäue, ne? Was das betrifft. Ja. Und sie hat gestern zum Geburtstag, hat sie mein Handy bekommen, hat auch was gemacht. Genau, und die kann das einfach total gut. So, und dann haben wir eine Frau mit im Team, die sichtbar ist auf Social Media und wir haben es auf der Homepage, aber viel wichtiger sind ja die bewegten Bilder, wo auch mal gesprochen wird, wo man sieht, okay, die haben alle einen an der Meise und das ist ein ganz normaler Laden, wo nicht nur hart gearbeitet wird, sondern wo auch mal gelacht wird und wo die Videos nicht perfekt sind, wo man einfach merkt, okay, authentisch und hier kriegt jeder eine Stimme und da arbeitet eine Frau, cool. Und dann haben wir Bewerbungen bekommen ohne Ende und es waren immer mehr Frauen. Und irgendwann habe ich die Frage gestellt, warum wir? Ne? Und ja, und dann haben wir ganz, ganz viele Frauen gehabt, die gesagt haben, ja, pass auf, wir bewerben uns, kriegen keine Rückmeldung oder wir bilden nicht im kaufmännischen Bereich aus, wir brauchen keine Putzleute. Was willst du als Frau hier im Handwerk? Das ist doch Quatsch. Und das ist halt wirklich, wirklich traurig. Und was ich leider auch mitbekommen habe, wir haben so ein paar wenige, die halt die Stelle wechseln wollten, die auch einfach doofe Erfahrungen gemacht haben. Ne? Ich meine, das kann überall passieren. Und das hat für mich aber auch nochmal ganz klar die Augen geöffnet, dass wir sagen, okay, Praktikanten, auch wenn es ein Tagespraktikum ist, wir wollen immer, dass die, meistens sind es ja Minderjährige, und wenn es so irgendwie die 8. Klasse ist, dass wir wollen, dass mit einem Elternteil mal rumgekommen wird. Es geht gar nicht darum, ob ich den jetzt nehme oder nicht. Es geht darum, dass diese Person nicht mega aufgeregt ist, wenn es dann losgeht, sondern das sofort genießen kann und B, muss diese Person sich total sicher fühlen, ja. Und ich finde, das ist das Allerwichtigste, was wir machen müssen und ja, dann auch einfach mal fragen, was willst du denn, ne? Und was braucht es für dich, damit du hier die Ausbildung machst? Und ich finde das total schön, dass was für Synergieeffekte das auf einmal hatte und was für ein wie das hochkatapultiert wurde, weil wir einfach so ein bisschen da medienpräsent sind. Und
aber glaubst du, es sind wirklich nur die Medien?
Ich glaube, das ist eins der Hauptthemen. Also die Leute, die googeln halt mittlerweile auch viel ChatGPT und Genau, und dann ist es halt, oder KI generell, und dann ist es halt so das Ding, dass wir, also unsere Bewerberin, Umkreissuche. Wir haben aber mittlerweile auch, und das hast du mir damals die Frage gestellt, wie das denn läuft, dass sich wirklich nur Regionale bewerben. Nee, diesmal haben wir auch ganz andere Nummern dabei. Und ja, und die recherchieren halt und recherchieren teilweise, in welchen Betrieben werden Frauen ausgebildet. Und dann tauchen wir halt auch mit auf. Und ja, und dann landen die fast immer auf Social Media. Das heißt also, die bekommen bei uns schon relativ viel Infos. Und ich habe gerade ja schon gesagt, dass die teilweise halt hingehen und sagen, okay, ich bewerbe mich da jetzt bei der Schreinerei Müller und weiß aber eigentlich gar nicht, was die machen. Ne? Mhm. Deren Homepage sieht so aus, dass da die Visitenkarte hinterlegt ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute da arbeiten. Ich weiß nicht, ob da Frauen arbeiten. Ich weiß nicht, wie alt die sind. Ja. Genau. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Leute, also ich meine, die heutige Jugend, die jungen Erwachsenen, wir alle leben alle mit Smartphones und Co. Und wir kriegen alle sehr, sehr schnell Informationen. Und da sind wir beim Thema Arbeitgebermarke. Wenn die nicht sichtbar ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Bewerbung auch sehr gering. Und, und ansonsten ist es halt so, dass die, also das wundert mich tatsächlich, aber dass die Autos, die funktionieren mega gut. Also wir haben ganz, ganz viele Leute, die Autos fotografieren und sich anhand dessen bewerben, auch auftragsmäßig. Mhm. Ja, und das andere ist aber auch, dass die Azubis halt auch miteinander sprechen. Ne? Also sei es in den Klassen, sei es im Freundeskreis. Gerade dann, wenn, das ist bei Phyllis ganz spannend, die hat natürlich Freunde, die halt im kaufmännischen Bereich sind, die studieren, aber die hat auch welche im Handwerksbetrieben. Und ich habe hier auch schon mindestens einmal, kann ich mich daran erinnern, war eine aus dem Kfz-Bereich, Kfz-Mechatronikerin, nennt sich das dann, glaube ich, heute. Und bei einem sehr großen, bekannten deutschen Autohersteller. Und ich hatte schon den Eindruck, dass sie irgendwie so ganz begeistert war, dass Phyllis in der Pause eine Freundin mit reinnehmen konnte, hier mal reinblicken konnte. Und ich glaube, gerade da tauscht man sich dann schon viel aus. Und dann geht es ganz schnell, dass es dann heißt, mal meine Schwester oder eine Freundin.
Ja, ja, man und, hat ja Freunde in anderen Altersstufen.
Ganz genau. Und das ist, glaube ich, so die stärkste Werbung, die man haben kann. Mhm. Aber ich glaube schon, dass der Medienbereich, ich darf ja dann hin und wieder auch mal im Podcast sein oder mal eine Bühne bespielen. Und das sind dann schon alles so Faktoren. Aber ich würde sagen, der allergrößte ist der Social-Media-Bereich, weil das der Bereich ist, wo die jungen Menschen sich halt rumtümmeln irgendwo. Ne?
Es ist natürlich auch die Möglichkeit, da so tagesaktuell ja auch, ne? Also häufig sieht man ja auch irgendwelche Accounts, die sind dann das letzte Mal, siehst du noch den Weihnachtspost? Und ich so, ja gut, okay. Ne? Und Marketing, das vergleiche ich total gerne, Marketing brauchst du 50 Touchpoints. 50 Mal musst du mit einem Produkt in Berührung kommen, um von dem Produkt überzeugt zu sein und ein Kaufinteresse zu erwecken. Mhm. Also wie viele Touchpoints brauchst du eigentlich für einen Menschen, wo ja grundsätzlich, ne, bist ja eher vorsichtig und oh, ja. 3 Jahre Ausbildung, lasse ich mich darauf ein. Also von daher braucht man schon auch diese Möglichkeit, sich diese Touchpoints zu holen.
Voll. Und, wenn du dann, und auch da habe ich Nachholbedarf. Ne? Also ich weiß, ich muss Social Media viel stärker bespielen. Und du hast, glaube ich, auch einen Business-Account. Man sieht ja dann auch, welche Interaktion da los ist. Ja. Rund um die HeroCon, das Ding ist komplett explodiert und dann machst du 2 Tage nichts und dann fällt das Ding sofort runter. Ja. Das ist halt schon Wahnsinn. Und ich glaube, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, wenn wir Bewerbungen reinbekommen, dass wir denen sagen, ey, pass auf, erster Step ist, dass das Ganze sehr barrierefrei ist einfach, ne? Dass man nicht hingeht und sagt, okay, du musst jetzt hier 27 Formulare ausfüllen, sondern dass der Erstkontakt zum Beispiel über WhatsApp möglich ist, ein kurzes Telefonat, dass du einfach sofort mit Menschen auch sprichst, ja, und oder interagierst und dass man den Leuten dann auch klar macht, pass mal auf, der grundsätzliche Ablauf, dass man den vielleicht auch schon mal vorweg mitteilt und der läuft bei uns so, dass wir halt das erste Gespräch haben, wir wollen Unterlagen mal sehen und dann laden wir ein und wenn wir dann sagen, okay, beiderseits, ich bin immer ein Freund davon, dass man eine Nacht drüber schläft, sagt man, okay, das passt, dann treffen wir uns hier und dann machen wir 1-2 Wochen irgendwo kennenlernen. Und die braucht es tatsächlich auch, um dann wirklich eine gute Entscheidung zu treffen. Ne?
Für mich ist ja so ein kleines Team, ne? Das kann ja auch völlig nach hinten losgehen.
Ganz genau. Und ich glaube, für mich, da bringe ich jetzt mittlerweile sehr viel Erfahrung mit. Ich habe da sehr schnell einen Blick für, kann das passen oder nicht.
Aber für so eine junge Schubladen.
Ja, genau. Aber für junge Menschen, die aus der Schule kommen, das ist ja der Riesenschritt, ja, vom Schulleben. ins Arbeitsleben zu gehen, ne? Und womöglich eine Entscheidung zu treffen, die das ganze Leben lang dann durchgeführt wird. Das ist ja auch krass irgendwie, ne? Und wenn
Wobei
Leute,
ich nicht glaube, dass das immer noch so ist. Also
das glaube ich
glaube,
auch
man
nicht.
Sieht das,
glaube
das inzwischen in so Phasen. Ich mache jetzt erstmal eine Ausbildung, erstmal ein Studium
genau.
Und dann gucken wir weiter.
Ist vielleicht auch eine ganz gute Einstellung, ne? Also ich finde auch, und das ist halt auch das Ding, dass wir, glaube ich, dann, wenn wir denn soweit sind, dass wir die Leute drin haben, dass wir die Attraktivität und die Chancen im Handwerk auch aufzeigen. Und das durfte ich ja auch bei der HeroCon von ein paar Schülern dann auch sprechen. Und ich glaube, das ist auch generell wichtig. Und da muss man überlegen, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, was wir hier heute machen, Podcast, im Social-Media-Bereich. Man kann auf der eigenen Homepage so ein bisschen aufklären, was für Chancen haben wir im Handwerk, wie entwickelt sich der Markt. Man kann in Schulen reingehen, da bin ich jetzt gerade auch in Gesprächen. Und man muss einfach gucken, Jugendclubs und sowas, dass man die Zielgruppe, nämlich die Jugend, erreicht und denen klar macht, pass mal auf, deine Eltern sind zwar beides Akademiker, aber schau mal, es gibt auch andere Möglichkeiten. Und du kannst dir, du hast gerade gesagt, ich mache erstmal eine Ausbildung. Ich meine, was bei mir daraus entstanden ist, ich habe die Hauptschule besucht, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich war zum Schluss Vertriebsleiter, heute bin ich Unternehmer und das ist halt alles möglich irgendwo, ne? Und das ist, glaube ich, das, wo wir, glaube ich, auch aktiv gerade arbeiten müssen und aktiv auch dafür kämpfen müssen, dass wir Bewerbungen bekommen.
Da habe ich tatsächlich eine spannende Anekdote. Und zwar war diese Woche beim Sport, habe ich einen verabschiedet und zwischendurch haben wir uns immer schon mal ausgetauscht. Und dann fragt einer, kennt ihr euch? Und sage ich, ja, das ist ein Bäckermeister. Ne, so, daher war irgendwie für mich auch klar, okay, den kenne ich ein bisschen mehr, weil wir uns eben schon mal genau darüber unterhalten haben. Der so, boah, also der hat auch echt, der hat dann ausgesorgt für sein Leben. Und dann habe ich den angeguckt und dachte, krass, okay, erzähl mal weiter. Und er sagte, krass, also alle Handwerksleute, die haben ja gerade richtig, also die können nach vorne durchlaufen. Und da habe ich gedacht, okay, und jetzt kommen wir in diesen Status, den ich mir seit vielen Jahren wünsche. Und er fing an über das, ich wusste gar nicht, dass ich selber Steinmetzmeisterin bin und eigenen Betrieb hatte und sowas, wusste er alles gar nicht. Und fing an über das Handwerk zu sprechen und wie toll es ist und was das für ein sicherer Job ist und keine Ahnung was. Und KI wird es niemals auslösen, bla bla bla. Und ich dachte nur so, ja, super. Und er hat es wirklich nicht gesagt, weil ich es hören wollte, weil er gar nicht wusste, was ich mache. Privat wird sich da wenig ausgetauscht. Und ich fand es nur richtig gut. Also jetzt kommt's langsam.
Ich habe auch ganz viel, das habe ich aber immer schon gehabt, dass viele Kunden immer gesagt haben, boah, hätte ich Handwerk gemacht, dann das.
Ja.
So, ne? Also als Schreiner, das hören wir sehr, sehr viel.
Und, das ist, glaube ich, auch so ein Midlife-Crisis-Ding. Also die meisten Männer, die du fragst, was würdest du machen, wenn du nochmal anfangen würdest? Tischler, Schreiner.
Ja, also, ich gebe dir da recht, wieder Schublade. Genau, Schublade könnten wir mal Counter machen, wie oft das fällt hier. Auf jeden Fall ist das Ding, dass wir haben jetzt kürzlich eine Anfrage bekommen von einer Frau, die, ich glaube, eine Versicherungsagentur, der Chef wird 50 und die wollten ihr einen Tag hier schenken. Letztendlich haben die jetzt doch was anderes gemacht, aber fand ich auch ganz spannend, dass solche Anfragen schon reinkommen. Und aber was du gerade sagtest, ich höre das tatsächlich sehr häufig, ne? Boah, cool, dass du das Handwerk machst und das ist ja eine ganz spannende Situation auf dem Markt, man kriegt ja kaum noch Handwerker. Und ich habe meinen Nachbar, der hat einen Auftrag vergeben für ein neues Dach, 75.000 Euro. Angerufen, E-Mails, wieder angerufen, der meldet sich nicht zurück.
Der dachte, er meldet sich nicht.
Ja, es kann doch nicht sein. Und das ist halt so das Ding, wo wir aufpassen müssen, da sind wir wieder beim Thema Prozesse, Digitalisierung und Übernahme elterlichen Betriebes. Ne, das sind einfach Sachen, wo sich der Markt einfach ein Stück weit verändert hat und wo wir auf jeden Fall gucken müssen. Ne? Und aber ich habe schon das Gefühl, dass die Wertschätzung fürs Handwerk, die Wertschätzung und damit einhergehend, vielleicht hat das auch einen Zusammenhang, boah geil, du bist Handwerksunternehmer, halt noch ein bisschen durch und dann geht's richtig, richtig geradeaus für dich. Ne?
Ich hatte gestern ein sehr schönes Erlebnis. Wir wollen bei uns die Fassade hinterm Haus nochmal machen lassen. Und ich hatte einen Termin mit einem Gerüstbauer, der sich das angucken wollte. Und der rief dann, wir waren verabredet, glaube ich, für 11 Uhr. Und dann rief der um 10 Uhr und sagte, ich bin verzögert aus dem anderen Termin raus. Ich schaffe 11 Uhr nicht, es wird wahrscheinlich eher 12. Ich muss vorhin auf einer anderen Baustelle vorbei. Sag ich, ja, ist kein Problem, ich bin zu Hause. Und dann kam der Also das fand ich schon mal mega, dass der angerufen hat. Ne, so eine Stunde vorher angerufen und dann kam der um 11:15. Ich hatte noch irgendeine andere Sache jetzt wieder für mich aufgemacht, ne, wo ich wusste, ich kann die noch zu Ende bringen. Und dann stand er da um 11:15 und ich dachte nur so, wie cool bist du eigentlich, dass du mir einfach Bescheid sagst. Also ich fand's mega. Ich fand's einfach nur mega.
Also ich mache das so, dass wir das halt ab 5 Minuten machen, wir das halt, dass wir Bescheid sagen. Und meistens ist es bei mir, wenn es weniger 15 Minuten ist, kann ich aus der App heraus mit der Branchensoftware kann ich das per WhatsApp machen. Da habe ich das vorgefertigt dann, ne, und muss nur die Uhrzeit kurz eingeben. Genau, das reicht meistens auch schon, ansonsten halt anrufen. Ne? Ganz, ganz wichtig. Und das sind so ganz kleine Etiketten, wenn du die lebst, wenn du diese ganz banalen Sachen. Das ist ja das, warum du dann sagst, boah, cool, ich vertraue dem, ja. Mhm. Und wo du dann vielleicht auch sagst, okay, hier entscheidet nicht nur der Preis, sondern dieses Gesamterlebnis, will ich schon fast sagen, ja.
Und, Arbeitgebermarke ist es hier wieder, ne?
Ja, genau. Und da bist du halt auch ein bisschen in der Verkaufspsychologie irgendwo. Das fängt mit dem verspäteten Termin an, der eine Chance für dich ist. Mhm. Sag den Termin frühzeitig, sag Bescheid, es wird etwas später. Hab eine gute Beratung und komm von dem Kopf in den Bauch rein. Und wenn du es geschafft hast, fachlich im Kopf zu landen und dann emotional im Bauch, dann hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du den Auftrag bekommst. Ne? Und genau, das ist halt das Ding, was ich auch sehr schön finde durch die Vertriebserfahrung, was mir mega viel Spaß gemacht hat, aber mir etwas gefehlt. Und heute darf ich auch Vertrieb machen. Ich darf Mitarbeiter führen, ich darf ausbilden und so weiter. Ne? Und
wenn du sagst, diese Etiketten, die du lebst, das ist ja dann wahrscheinlich auch bei euch eine Regel im Betrieb, ne? Dass ihr das irgendwie alle so macht. Stellst du da fest, dass da deine Leute, weil du die so ausgesucht hast, wie sie sind, dass die das sowieso mitbringen oder müssen die das anlernen? Wie ist das?
Nee, grundsätzlich ist es schon so, dass wir schon eine sehr große Werteübereinkunft hatten vorher. Und dann sind es halt Sachen, die wir halt, also es gibt natürlich auch sehr kritische Gespräche immer wieder mal hier, ne?
Richtig auch, richtig.
Die
richtig,
aber auch in jede Richtung gehen, ne? Die können von mir gelenkt sein, die können aber auch von den Mitarbeitern kommen. Und wir haben zum Beispiel das Thema gehabt, dass wir starten fürs Handwerk fast unüblich erst um 8 Uhr. Viele starten ja schon um 7. Wir haben aber einfach, also wir sind fast alle Eltern und genau, und kümmern uns halt auch morgens mit um die Kinder. Und das Ding ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel, wir sind eher ländlich so ein bisschen, wenn wir in Düsseldorf Termine haben, wo wir in der Regel 20 Minuten hin brauchen, aber der morgendliche Stau verhindert das schon mal, dass es so schnell geht. Und dass wir da, haben wir anfangs um 8.30 Uhr Termine gehabt. Dann kam dann irgendwann mal so, ey, Leute, funktioniert nicht, plant das mal bitte anders. Wir können frühestens um 9 Uhr da sein. Wir müssen das Auto laden, wir müssen irgendwie hinfahren, uns kurz vorbereiten. Und genau, und das sind dann Sachen, die wir besprechen. Und wo dann auch schon mal, kann ich mir vorstellen, dass die sich denken so, boah, ey, was denkt er sich? Soll ich um 8:30 da sein? Genau, das besprechen wir dann. Und grundsätzlich ist es aber schon so, dass ich halt einfach zuverlässige Leute habe. Und ja, es geht auch schon mal unter. Ne? Also man muss sagen, dass es hier auch ein Haufen Freunde sind, untereinander vor allen Dingen auch. Klar verquatscht man sich mal. Und dass ich dann auch schon mal reinkomme und sage, pass mal auf, Leute, ihr habt in 10 Minuten den Termin irgendwie, ne, und fahrt mal los. Passiert mal, aber grundsätzlich ist das jetzt nicht so, dass ich den da voll irgendwie anlernen musste oder den sagen musste, pass mal auf, Leute, so und so läuft das. Und ich gebe halt, was die Arbeitsabläufe hier betrifft oder generell auch das Ergebnis, da haben die auch freie Hand. Ne? Wir haben zum Beispiel gerade, muss ich auch an dich denken, wir haben tatsächlich ein altes Grabkreuz von 1945 haben wir jetzt abgebaut mit so einem Dach drüber und das restaurieren wir jetzt und ich habe ein Angebot darüber gemacht und das ist viel, viel aufwendiger als jetzt gedacht. Und die Entscheidung, wie das jetzt gemacht wird, die habe ich nicht getroffen. Ne? Ich wurde informiert, pass mal auf, wir machen das so, so und so.
Und, aber das ist Unternehmertum, Toto.
Voll, genau. Und das ist halt das, wo wir auch hinkommen müssen. Und das Ding ist, ich spreche gerne bildlich und ich würde da von Leitplanken irgendwo so ein bisschen sprechen. Ja. Dass man die Leitplanken, am Anfang ist es eine einspurige Einbahnstraße. Ja, und je mehr Vertrauen da ist, umso mehr ich diese Person kennengelernt habe, aber die auch das Unternehmen kennengelernt haben, umso mehr können wir das Ding öffnen und zu einer 2-, 3-, 4-spurige Nummer machen, in der die sich dann bewegen halt. Ne? Mit der klaren Eingrenzung, dass es halt klare Werte für das Unternehmen hier gibt, wie Dinge die Werkstatt wieder verlassen, wie gearbeitet wird und unter Einhaltung Produktivitätsgedanken und so weiter. Aber genau, das ist Unternehmertum. Deswegen würde ich auch sagen, dass ich früher auch ohne Angestellte, muss ich dazu sagen. Aber ich hatte gar nicht die Möglichkeit, Unternehmer zu werden. Ja, und viele tolle Handwerker da draußen, die Mitarbeiter haben, das sind keine Unternehmer, das sind gute Selbstständige, die aber in ihrem Kopf verankert haben, ohne mich läuft ja eh nichts. Und ich mache eine Woche Urlaub im Jahr, weil da ist eh schon Land unter. Mhm. Ja, dann bist du alles, aber kein Unternehmer.
Ja, ja? Ist korrekt.
Weil du nicht gelernt hast, loszulassen, auszuhalten, Verantwortung abzugeben, zu vertrauen. Und all diese Dinge musst du halt mitbringen. Ne?
Und da können wir jetzt auch nochmal den Bogen schlagen. Dein Unternehmen ist ja auch nur übergabefähig, wenn es nicht an einer Person hängt.
Korrekt.
So, genau. Und das ist nicht von heute auf morgen gemacht. Also ich habe einen zum Beispiel in der Beratung, die versuchen seit 4 Jahren das Ding irgendwie übergabefähig zu machen. Ne? Er ist der Nachfolger und da habe ich auch gesagt, geh doch mal bitte mit der Frage zurück, da ist alles bei deinem Übergeber ist im Kopf. Geh mit der Beziehungsfrage zurück. Wenn ich dir jetzt 1 Monat lang wie ein Schatten hinterherrenne, um zu verstehen, warum du welche Dinge wie tust, um mir das selber mal aufzuschreiben, warum kriegen wir bei dem Lieferanten 3% und bei dem anderen 7 oder was auch immer. Und dass dir das mal versteht, stell die Beziehungsfrage, hält das unsere Beziehung hier aus, dass ich mit dir mitlaufen kann, damit dieses Ding hier übergabefähig wird.
Ja.
So, die Hausaufgabe, ich habe noch keine Antwort gekriegt, der wird damit zurückkommen, aber genau das ist es. Es ist alles im Kopf des Unternehmers drin. Wie willst du denn da was abgeben? Es funktioniert überhaupt nicht.
Genau, 2 kurze Sachen will ich dazu sagen. Ich war in Nürnberg eingeladen worden als Speaker. Geiles Thema, hat richtig Spaß gemacht. Vom Kopf des Unternehmers in die Köpfe der Mitarbeitenden.
Schön. Mhm.
Die Idee dahinter war, dass wir gar nicht bis zur Betriebsübergabe, das habe ich aber mit reingenommen, war auch schöne Grüße an Oliver Oetken, auch ein Thema, was sich in meinem Kopf dadurch geöffnet hat. Und das fand ich total spannend. Ne? Das ist dann, da sind wir wieder beim Selbstständigen und Unternehmertum und finde ich ein ganz spannendes Thema. Und das Ding ist, das ist auch der Grund, warum meine Struktur so ist, wie sie ist. Ich habe eine Assistenz, also eine echte menschliche Assistenz und ich habe eine Werkstattleitung, weil ich behaupte, gerade das Handwerk, man wird im Alter sturer irgendwo. Ne? Man wird gelassener, man wird aber auch sturer. Und ich habe mir gesagt, weißt du was, sei doch nicht so doof und mach doch direkt, gib das Ding doch direkt ab und sei nicht überall erster Ansprechpartner. Guck, dass du so wenig wie möglich erster Ansprechpartner bist. Mhm. Und kostet alles ein bisschen mehr, aber dann verzichte ich auch lieber auf ein bisschen Geld anfangs und habe dafür ein relativ geregeltes Leben und habe nicht die ganze Belastung in meinem Kopf.
Toto, ist das nicht so ein Ego-Ding, dass manche das nicht abgeben wollen, weil es eben so cool ist, dass alles an mir hängt?
Natürlich ist das ein Ego-Ding, aber das ist ja, dir brauche ich das nicht sagen, aber es ist ja total, also du schränkst ja dein Unternehmen total damit ein.
Ja.
Wenn ich jede Entscheidung treffen würde und ich würde alles, egal was gemacht wird, es würde alles über meinen Kopf laufen. A, würde die Produktivität total leiden. Ich bin nicht erreichbar. Das Ding steht erstmal. Und B, ich könnte jetzt ganz schnell 20 Sachen nennen, wo einzelne Mitarbeiter deutlich stärker sind als ich. Na, dafür gibt es auch eine ganze Menge, wo ich deutlich stärker bin. Und damit nehme ich doch diesem Unternehmen totale Chancen, einfach gut und attraktiv auf dem Markt wahrgenommen zu werden und einfach geile Ergebnisse erzeugen zu können. Und das ist halt das Ding, dass wir alle unsere Expertisen mitbringen. Und ich glaube, wenn ich ein guter Unternehmer sein möchte, dann muss ich versuchen, diese Expertisen entsprechend gut einzuteilen, aber halt auch den Raum zu lassen, dass diese Expertise auch eingesetzt werden kann. Und das macht es halt stark. Ne? Also das ist einfach eine Teamleistung, das finde ich. Und ja, zum Thema Ego. Ich meine, du bist der Kopf des Unternehmens und du bist derjenige, der den Kopf hinhält, du bist derjenige, der Mut hatte. Und ich tausche mich ganz viel mit Unternehmern aus, ich tausche mich viel mit Freunden aus oder auch mal mit Kunden und ich kriege immer positives Feedback, wie toll die das finden, wie ich das Ganze hier mache. Mhm. Nicht immer, aber ich kriege oft ein positives Feedback, dass ich halt nicht so dieser klassische Selbstständige, der 80 Stunden im Unternehmen hängt.
Abgewetzten Auto.
Ja, und das ist halt so das Ding. Ne? Also von daher finde ich das auch perspektivisch wieder, wir sind ja beim Thema Azubis halt auch, ne? Dass man denen halt auch zeigt, pass mal auf, dass man ist nicht nur am Hustlen, nicht nur am Rennen und permanent 100 Entscheidungen am Tag am Treffen, sondern es ist einfach so, dass du hier die Möglichkeit hast, und das ist ja das Schöne im Handwerk, wenn du irgendwo in der Kanzlei deine Ausbildung machst, dann heißt es irgendwie 6 Monate lang, ja, hier räum mal die Akten von A nach B, damit du die Kunden kennenlernst. Und mach mal bitte einen Kaffee und du bist hinterher so ein Barista-Profi. und im Handwerk ist es halt so, du bist halt ziemlich schnell, bist du halt im Tun mit drin. Ja, ich habe mit dem, schöne Grüße auch an Gunnar, der hat den Workshop
besucht. Gunnar Barkon, ja.
Ja, es hat mich mega gefreut. War richtig schön. Ich war ein bisschen angespannt, als ich ihn da hab sitzen sehen. Und auch eine ganz spannende Persönlichkeit. Und er hat halt, ist so ein bisschen größer unterwegs mit um die 100 Leute.
Ja.
So, und der hat halt, ich glaube, bevor die Leute dann ins, die Azubis dann ins Handeln kommen, gehen 2 Wochen rum. Bei uns geht es ein bisschen schneller, weil wir kleiner sind. Aber was sind denn 2 Wochen? Wie geil ist das denn? Wie geil ist denn, dass du nach 2 Wochen weißt, wie die Strukturen im Unternehmen funktionieren, dass du weißt, okay, im PSA-Bereich, also persönlicher Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und so weiter, was ist hier wichtig? Und dass du dann halt einfach mitläufst und mit anpackst und einfach eine wichtige Säule im Unternehmen wirst, ja. Und das ist ja das, was total genial ist. Und ich glaube, dass wir dann aber als Unternehmer aufpassen müssen, dass wir auch wirklich diesen Ausbildungsgedanken leben und das nicht vergessen, dass wir hier einen Auftrag haben. Und der Auftrag lautet, macht die Nachwuchskräfte zukunftsfähig für die Prüfung. Guck, dass du die langsam mit hier reinbekommst und nutzt sie nicht aus, ne? Dass sie schleppen und sauber machen sollen. Mhm. Ne? Und das ist halt das Geile im Handwerk, finde ich. Ne? Also ich kann das anders nicht sagen. Es ist einfach geil, dass man sofort starten kann, finde ich. Ich habe es total gefeiert damals, dass ich sofort angepackt habe und ich fand's gut.
Ja, die Selbstwirksamkeit ist krass. Mir ist aber noch die ganze Zeit eine Sache im Kopf geblieben. Du hast gesagt, Phyllis kann ihre Kreativität ausleben. Das ist ja auch etwas, was mit Leitplanken, Vielspurigkeit zu tun hat, was ja auch nicht direkt von Anfang an geht.
Mhm.
Glaubst du, dass das auch einer der Pfeiler ist, warum so viele Frauen, die ja tendenziell, würde man jetzt mal so sagen, hier haben wir die nächste Schublade, kreativ ein bisschen besser unterwegs sind, ne, so? Oder wie verortest du das?
Ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz verstanden, aber ich versuche sie trotzdem zu beantworten.
Ja. Mal gucken, ob ich sie verstanden habe. Ich grätsch uns dazwischen.
Genau. Also bei Phyllis, also ich gehe da übrigens mit, dass die in der Ausbildung habe ich das erlebt und auch so, dass viele Frauen gewissenhafter und kreativer unterwegs sind, gehe ich mit. Wobei ich hier auch 2 ultra kreativ Jungs mit drin habe. Genau, und bei Phyllis ist es so, dass sie sich halt irgendwann erarbeitet hat, dass am Freitag ist so ein bisschen Lasertag hier. wir haben einen Gravierer, ein Lasergerät hier und die ist eigentlich jeden Freitag, macht sie irgendwas noch für sich privat, für einen Freund, für sich zu Hause, für die Eltern, für. Und mittlerweile ist es auch so, dass sie gar nicht mehr so richtig nachfragt, sondern sie weiß, sie bekommt den Raum, sie weiß, sie hat alles erledigt. Es ist alles erledigt, was zu erledigen war. Und deswegen nehme ich mir jetzt noch eine Stunde und mache noch was. Und diesen Raum will ich ihr auf jeden Fall geben. Und ich glaube, dass bei vielen Unternehmern ist es ja, glaube ich, so, dass man sich denkt, so ja, aber ne, die soll ja arbeiten. Ich bezahle sie für die Arbeit.
Und dann macht die für privat noch was und dann scheffelt die da privat das Geld. Das
ganz genau. Und das Ding ist, hier geht es nicht darum, dass sie privat Geld scheffelt. Und selbst wenn, profitiere ich ja trotzdem davon.
Ja, ja.
Ich profitiere doch lernen. Davon, dass sie sagt, alles klar, ich gehe in die Planung. Ich gehe ich skizziere mir das Ganze, ich gehe in die Materialauswahl, Design und hast du nicht gesehen und mache wirklich von A bis Z gehe ich alle Arbeitsabläufe durch. Und wenn sie dann hinterher damit happy ist und sie zeigt mir die Sachen fast immer, ne? Und da sind wirklich tolle, tolle Sachen dabei und da kann man mal kurz darüber sprechen, was gut, was vielleicht nicht so gut ist. Und dadurch lernt sie doch total. Mhm. Und dadurch ist das Wasser doch ein kleines bisschen wärmer, wenn ich sie irgendwo reinschubse. Ja. Ne? Und weil sie dann einfach weiß, okay, ey, komm, ich habe doch sowas Ähnliches schon gemacht, kriege ich hin. So, ne, das Selbstbewusstsein steigt dadurch ja auch.
Auch
ne?
Das und Vertrauen, ne? Der lässt mich das machen, da habe ich es ja auch geschafft, da kann ich mir selbst meine Dinge, dann werde ich es wohl hier jetzt auch erstmal probieren und dann gucken wir mal, was wird.
Genau. Und vor allen Dingen ist das auch, das ist ja totale Mitarbeiterbindung auch, ja? Wenn meine Mitarbeitenden wissen, ey, ich habe ja was zu machen für zu Hause, ich will mal irgendwie einen coolen, was weiß ich, bauen. Und ich weiß, ich kann das da machen, dann ist das doch super und das ist maximal profitabel für das Unternehmen. Total. Natürlich ist es nicht profitabel, wenn er irgendwie, weiß ich nicht, 40 Stunden bei mir arbeitet und nochmal 30 Stunden Schwarzarbeit da irgendwie macht. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, das geht darum, dass man sagt, okay, ich will für das Kinderzimmer, ich will für die Küche, ich will für meine Mutter zum Muttertag, ich will da irgendwas Kreatives machen. Ich habe die Möglichkeit, ich bin Tischlerin und ich habe da eine coole Idee und ich setze das jetzt hier um. Und ich brauche jetzt nicht hier einen schriftlichen Antrag stellen und über sämtliche Hürden laufen, damit ich das eventuell machen kann und dann noch irgendwie 50 Euro die Stunde für die Werkstatt zahlen, sondern ich profitiere doch davon, dass hier jemand ist, die halt richtig Bock auf Arbeit hat, die richtig Bock hat in ihrer teilweise auch Freizeit nach der Arbeit zu sagen, ey, ich setze mich jetzt mal 2-3 Stunden hin.
Was ja auch zurückgeht, was ich von vielen höre, ne? Dass die wenigsten noch irgendwie über den eigentlichen Arbeitszeitraum hinaus noch da bleiben wollen, um was anderes zu machen.
Ja, ich habe teilweise, also ich habe hier, wann war das, am Montag bin ich hier reingekommen und da ist ein Kollege montags nicht da. Und ich denke so, hä, was macht dein Auto hier? Und dann stand er da in Arbeitskluft und hat halt rumgesägt. Ich sage, was machst du hier? Ja, ich baue mir für, ich weiß gar nicht mehr, was für privat baue ich mir was und für die Küche oder sowas. Und wollte ich die ganze Zeit schon machen und jetzt habe ich mir mal Pläne gemacht und so. Und guck mal hier, das und das habe ich vor. Ey, super. So, hat mich auch nicht gefragt. Der weiß aber auch, ne, durch Digitalisierung, wir haben eine Branchensoftware, weiß er, was los ist, wusste, wie die Auslastung der Werkstatt ist und weiß vor allen Dingen auch, dass ich total fein damit bin und dass er begrüße, dass die halt einfach kreativ sind und und ich profitiere davon, weil ich weiß, okay, deren Kreativität, das spielt auch voll in mein Unternehmen rein.
Das ist die Frage, die ich hatte, genau, weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn jemand von außen das mitkriegt, dass man Kreativität leben kann, natürlich jetzt nicht unbegrenzt, aber dass der Raum dafür da ist, wie es ja in vielen Betrieben leider ja gar nicht so ist, dass das auch nochmal ein Punkt mehr ist, um sich zu bewerben.
Wir haben ein schönes Beispiel, ich war das allererste Mal auf einem Markt, wir haben ausgestellt auf einem Markt und ich habe gesagt, pass mal auf, Phyllis, ich würde dich gerne mitnehmen, lass uns das zusammen machen. Und die hat halt wirklich, also wir haben so rund um die Küche viele Dinge gemacht, ne? Stirnder Schneidebretter, normale Schneidebretter, Messerblöcke.
So ein schönes, was ich auch von dir bekommen habe.
Ja, genau, stimmt. genau.
Solche Sachen. Täglich im Einsatz hier.
Sehr schön. Solche Sachen haben wir gemacht. Und die Phyllis, die hat super viele Ideen gehabt, ne? So eine Lesehilfe, dass das Buch nicht zusammenschlägt, Buchständer, ich weiß gar nicht, was wir noch alles gemacht hatten. Und ich habe sie einfach machen lassen. Ja, und wir haben echt gute Verkäufe gehabt, wir haben viele Aufträge reinbekommen dadurch und wir haben auch in Planung, also das soll jetzt kein Einzelfall sein, sondern wir planen halt wirklich auch, dafür braucht man den Raum und die Zeit, dass wir eigene Produkte auf den Markt bringen, dass wir nicht nur Dienstleister sind, sondern eigene Produkte auf den Markt bringen, die dann vermarkten und das ist Team gefragt und gefordert und das ist auch das, was sie möchten und das ist auch das, was sie ein Stück weit fordern. Mhm. Ne, das heißt, ich habe die ja eingestellt und die haben ganz klar gesagt, pass mal auf, ich habe einen Mitarbeiter, der sagte, so Parkett legen und so ist nicht, meine Knie, ich kann das, aber meine Knie machen das nicht gut mit. Der wird niemals einen Boden bei mir machen. Gibt's nicht. Und gleichzeitig sagt er und auch ein anderer Kollege, boah, ich hätte Bock auf eigene Produkte. Was ich nicht machen kann, dass wir jetzt sagen, nein, wir machen jetzt nur noch eigene Produkte, weil ich jetzt hier nicht siebenstellig Geld in die Hand nehmen kann und sagen kann, wir bauen jetzt eine Produktionslinie und machen jetzt nur noch, das will ich auch gar nicht, davon mal abgesehen. Aber es wäre total schön, wenn wir es irgendwie schaffen, dass wir so ein paar Produkte mit auf den Markt bringen, wo wir nochmal einen neuen Zweig irgendwo haben und wo man dann mal sagen kann, okay, wir haben halt strukturell planen wir ein bisschen um, weil du ab sofort 20 Stunden eigene Produkte zum Beispiel machst und vielleicht auch irgendwann Vollzeit, das muss man sehen, aber und das ist ja auch voll die Motivation für die, ne?
Und überleg mal die Materialkunde, ne, dabei auch, die dadurch, weil du ja so abweichen musst von dem, was du sonst machst, ja, das ist ja großartig.
Genau. Ja, und das ist das Ding, dass die, ne, das hat man Werkstattleiter, das hat man Geselle, das hat aber auch die Azubine. Mhm. Alle bekommen den Raum dafür und wir haben jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wie viele Produkte hier rausgehen, wie viele Möbelstücke hier rausgehen. Ich habe nichts mit dem Design, mit der Planung zu tun. Das haben alles die gemacht. Und das ist halt das, was total Spaß macht und was mich mächtig stolz macht. Und was auch mein, du hast gerade das Ego angesprochen. Also es gibt doch nichts Geileres, als dass ich einen Raum schaffe, für Menschen, die halt tolle Arbeit leisten, die das Format haben, selbstständig zu sein, aber vielleicht den Mut nicht haben, vielleicht auch einige Dinge der Selbstständigkeit gar nicht leben wollen und können, dann ist das so total gut, wenn ich solche Leute hier drin habe, die die Möglichkeiten haben, den Raum zu bekommen irgendwo, ne? Und
ja, und
das
ich
macht
finde
sie aus.
Auch diesen, also der Ego wird ja auch darin bestärkt, wenn man weiß, dass die Leute tun, was sie können.
Voll.
Also diesen Raum dafür haben. Ich will auch, aber das ist vielleicht auch so ein Mindset-Ding. Ich will auch nicht in jedem kleinsten Ding drin machen. Und es wäre für mich die absolute Hölle, wenn zum Beispiel jetzt Lorena, meine Podcast-Assistentin, von heute auf morgen aufhören würde, wäre ich total aufgeschmissen. So, aber wie cool ist es, dass ich sagen kann, die hat da ihren Bereich, die ist da gut drin, die macht und tut, die kommt mit neuen Ideen um die Ecke und dann soll sie machen. Ne, so.
Schöne Grüße an Lorena übrigens. Ich finde die Kommunikation immer hervorragend, bestens vorbereitet und alles kurz, knapp, informativ per E-Mail raus und Kontaktdaten, falls doch was sein sollte. Top, macht Spaß.
Genau, Grüße an dich raus, Lorena. Fällt auch in fast jedem Podcast hier irgendwie
ein. Und ich fand übrigens ganz nett die Folge, das war, glaube ich, der Startschuss für die Staffel 2.
Ja, das war Folge 50 mit ihr.
Mhm. Genau, fand ich total gut. Ich weiß auch noch, wo ich es gehört habe. Medienhafen Düsseldorf, Kunde kann ich jetzt nicht verraten, aber währenddessen ich da gearbeitet habe, habe ich da gelauscht. Lustig. Das war ganz angenehm,
Ich habe ein paar Rückmeldungen zu der Folge gekriegt, weil das wirklich so war wie so ein Gespräch, was wir sonst so führen würden und aber einfach mit aufgenommen haben. Und
finde ich mega sympathisch, war ganz cool, Perspektivwechsel und schön. Und auch schön, will ich auch mal sagen, da waren so ein paar Fragen, die dann gekommen sind, die nicht beantwortet werden konnten.
Ja, wo hast du das? Weißt du die Zahl? Ich weiß noch genau.
Genau, und ich finde es aber super. Also das macht es ja aus irgendwo, ne? Und,
total.
Und das ist sehr nahbar. Und genau, und ich finde auch da, ne, das ist ja, das geht ja genau in die gleiche Richtung. Ne? Podcast ist ja auch irgendwo Handwerk.
Total.
Ja, und die Lorena, die bereitet vor, die bereitet nach und da kenne ich dich, glaube ich, auch gut genug, dass du jetzt nicht hinter ihr stehst und sagst, pass auf, nee, so und so, sondern du vertraust da einfach.
Mhm,
und das ist halt so das Ding, wenn du Vertrauen gibst, umso mehr Vertrauen du gibst, umso mehr Risiko ist natürlich da, muss man auch klar sagen, aber umso mehr Chancen in der Kreativität sind auch da und im guten Doing einfach. Ne? Und das ist, glaube ich, schon das Ding, dass man, dass das ein ganz guter Weg ist und gleichzeitig, und ich habe gerade gesagt, Fehler machen und so, und dann gleichzeitig muss man natürlich auch aufpassen, dass sowas nicht aus dem Ruder läuft, ne? Weil auch nicht jeder ist dafür gemacht. Es gibt Menschen, die brauchen einfach eine relativ enge Leitplanke, wo die wissen, okay, ne, ich muss das und das machen, aber ich will jetzt bitte nicht nach links und rechts senken. Auch da muss man dann so ein Stück weit aufpassen, ne? Keine Frage.
Das aber Thema Führung, nicht jeder will auch gleich geführt werden.
Genau.
Also
ne,
Aufgabe des Unternehmers zu verstehen, wer braucht was.
Ja, ich habe heute noch mit dem Werkstattleiter gesprochen, der mir sagte, du, ich habe mit der Azubine gesprochen und da sind ein paar Themen, die wollte er mir mal mitteilen. Hat sie mit mir nicht besprochen und das ist auch gut so. Also das ist eine Sache, die mich am Ende was angehen, die aber also sie hat das genau richtig platziert, ne? Also sie hat mich nicht als ersten Ansprechpartner gesehen, sondern hat gesagt, so, ich will das mit dem besprechen und er filtert das Ganze und gibt mir in drei Sätzen kurze Informationen, ich weiß, was zu tun ist und das ist halt das, was total wichtig ist, ne? Dass man halt auch einfach, ich kriege viele Sachen nicht mit, was auch normal ist, wenn man der Unternehmer ist.
Ja.
Na, man ist ja auch nicht immer cool. Das ist ja auch das nächste Thema. Na, man muss Entscheidungen treffen, die aber auch nicht so schön sind. Oder man will mal was loswerden, was nicht Richtung Chef gehen soll.
Mhm.
Und ich glaube, wenn du so einen Raum schaffst, und dazu gehört natürlich ganz, ganz klar das Team. Ne? Das ist eine Sache, die kann ich sehr schwer beeinflussen. Die sind ja auch ein großer Entscheidungsträger, was neues Personal betrifft. Das heißt, ich spreche da mit allen, auch mit den Azubis. Weil da einfach viele Dinge sind, die Fragen sind auch andere, ist auch klar. Es muss miteinander passen, ne? Und wenn das Teamgefüge gestört wird, dann kann, wenn man es nicht schnell korrigiert, vieles kaputt gehen. Und ich glaube, das ist so der schmale Grat, der Spagat, den man geht. Der aber, ich finde, Führung macht so am allermeisten Spaß. Das fordert einen total. Und gleichzeitig ist es total schön zu sehen, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist oder wenn man, ich bin manchmal auch ein, zwei Wochen gar nicht hier im Betrieb, weil ich dann einfach bei Kunden bin, bei Großprojekten und Fortbildungen bin. Und das ist ein Gaumenschmaus, wenn man dann sieht, mal ins Logbuch reinguckt, Projekte sieht, Fotos sieht, Rückmeldung von Kunden, dass das alles total toll läuft, ne? Und das macht halt richtig Spaß. Und ich glaube, all die, die das Ego so gepolt haben, dass sie sagen, ohne die läuft gar nichts, versucht mal da den Perspektivwechsel hinzubekommen und tauscht euch mal mit Leuten aus, die es anders machen, weil das auf jeden Fall große Chancen mit sich bringt und ich glaube, dass einem das sehr viel Lebensqualität auch schenken kann.
Ja. Mit Blick auf die Uhr gehen wir jetzt direkt hart rüber zur Abschlussfrage.
Oha.
Oha, die Abschlussfrage ist, ich wünsche mir für das Handwerk das und du ergänzt es bitte. Beziehst gerne auf das, was du heute alles gesagt hast.
Unvorbereitet, will ich kurz erwähnen.
Ja.
Aber finde ich gut. Ich wünsche mir für das Handwerk, dass alle Unternehmer auf Nachwuchs setzen. Ich kenne leider sehr viele Unternehmer, die es nicht machen. Und dass sie die Chancen des Nachwuchs sehen und halt auch mit Blick auf die Zukunft, dass es einfach unausweichlich ist. Und dass all diejenigen, die ein Ego-Thema haben und sagen, ohne mich läuft hier gar nichts, dass ihr euch einfach mal ein bisschen links und rechts umhört, wie es auch anders laufen kann.
Sehr schön. Toto, ich sag danke und bis zum nächsten Mal.
Ich sag auch danke, hat Spaß gemacht. Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.